und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Die heutige Podcast-Folge liegt mir ganz besonders am Herzen und sollte jeder einzelnen Person auf der Welt am Herzen liegen, denn es geht um Hebammenarbeit. Es geht darum, dass Hebammenarbeit super, super, super schlecht bezahlt ist, viel zu schlecht, als dass man den Beruf noch wirklich gut ausüben könnte, gute Arbeit machen könnte und davon leben könnte. Und es gibt viele, viele, viele Missstände in der Geburtsbegleitung, in der Vorbereitung, Nachsorge, was den Hebammenberuf angeht, weil es einen großen Hebammenmangel gibt, und zwar zu Recht. Der Beruf ist nicht mehr attraktiv, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute mit Laura und Eva sprechen kann über die Missstände im Hebammenberuf, in der Hebammenarbeit, damit wir alle dafür sensibilisiert werden. Vielleicht bist du selbst gerade schwanger und du denkst, ja, damit möchte ich mich gerade gar nicht auseinandersetzen. Oder du hast vielleicht auch schon ein Kind und sagst, ja, aber ich habe ja hier meine eigenen Sorgen und ich möchte gerne diese Podcast-Folge ganz besonders dir ans Herz legen, denn wenn wir keine gute Hebammenversorgung haben, dann wird die Geburtsbegleitung in Deutschland und die Vor- und Nachsorge einfach so viel schwieriger werden, als sie sowieso schon ist, und es ist jetzt schon wirklich grenzwertig. Wir dürfen uns alle gemeinsam zusammentun und für die Hebammen einstehen. Es sind Menschen, die wirklich viel tun für ihren Beruf, die sich aufopfern zum Teil für ihren Beruf, die viel unentgeltlich machen. Und es ist eine Möglichkeit, wie wir einmal Danke sagen können. Danke, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr Familien helft, unterstützt. Und in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge kannst du auch mitbekommen, wie du ganz persönlich mit ganz wenig Aufwand Hebammen unterstützen kannst bei ihrem Hebammenprotest, der heute tatsächlich beginnt und eine Woche lang andauert. Ich wünsche dir jetzt viele gute Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Viel Freude möchte ich nicht wünschen, weil es, glaube ich, keine fröhliche Podcast-Folge ist und eine umso wichtigere Podcast-Folge. Wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne zusehen auf YouTube, und wenn du magst, dann teile auch gerne diese Podcast-Folge oder auch eben die YouTube-Aufnahme, denn ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich in dieser Woche und auch darüber hinaus von der Hebammenarbeit, den Schwierigkeiten des Berufsstandes und dem Hebammenprotest erfahren. Also bitte hilf gerne, gerne mit. Und jetzt wünsche ich dir eben viele gute neue Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge und viel darauf folgendes Engagement. Liebe Laura, liebe Eva, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ihr heute bei mir im Podcast seid, weil wir über ein super wichtiges Thema sprechen. Wir sprechen über die Hebammenarbeit und wo es vielleicht auch wirklich Dinge gibt, die es zu verbessern gilt. Und ich bin ganz gespannt, was ihr mitgebracht habt, worüber ihr sprechen möchtet, und gebe gerne das Wort an euch. Vielleicht möchtet ihr euch erstmal selbst vorstellen, und dann, ja, bin ich einfach gespannt auf dieses Interview.
Du oder ich? Starte du. Also, mein Name ist Laura. Ich bin Hebamme, sowohl angestellt als auch freiberuflich. Ich habe angestellt 60%. Also das nimmt den Großteil meiner Arbeit ein, arbeite da auch voll im Schichtdienst. Bin in einer großen Level-1-Klinik, bin Hebamme seit über 10 Jahren jetzt und mache das immer noch gerne und möchte aber auch auf die Arbeitsbedingungen und Missstände hinweisen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir die Möglichkeit heute haben, mit dir gemeinsam darüber zu sprechen und auch die Menschen da draußen teilhaben zu lassen. Und bin gespannt, was wir heute Schönes miteinander reden können.
Ja. Super. Ich bin Eva. Ich bin freiberufliche Hebamme. Ich bin seit 21 Jahren Hebamme. Und seit 2004, also kurz danach, auch ausschließlich freiberuflich tätig. war lange auch in der Geburtshilfe tätig, was aus gesundheitlichen Gründen dann nicht mehr möglich war. Habe hier in einer Großstadt eine kleine Praxis mit ein paar Kolleginnen zusammen und ja, habe eben im Rahmen der sich etwas zuspitzenden Verhältnisse eben in unserer Arbeit mich über so eine Facebook-Gruppe kurzfristig an der Aktion Hebammenprotest beteiligt. Das läuft jetzt seit Mitte Februar erst. Und ja, mir ist es super, super wichtig, weil ich kann nichts anderes als Hebamme zu sein. Ich möchte auch eigentlich nichts anderes tun, als Hebamme zu sein. Ich liebe sehr viel an diesem Beruf. Ich mache auch Praxisanleitung. Das heißt, ne, Laura glaube ich auch. Das heißt, wir setzen uns auch dafür ein, dass unsere zukünftigen neuen Kolleginnen Ausbildung erfahren, dass die in gute Zustände finden und ich möchte einfach nicht, dass unser Beruf ausstirbt. Ich möchte, dass wir davon wieder leben können und dass eben auch die Sicherheit für Frauen, Kinder, Männer, andere Personen, die sich wie auch immer definieren, dass es gewährleistet ist. Das ist mir super wichtig. Also es geht mir natürlich um uns, aber es geht mir auch darum, die Sicherheit von Familien in allen Couleuren sicherzustellen. Und das geht nur, wenn wir unter anständigen Umständen arbeiten können.
Ja, ja.
Und das sehe ich absolut in Gefahr.
Ja, du hast gerade angesprochen den Hebammenprotest. Vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal genauer was sagen. Was mich auch interessieren würde, ist, in welcher Stadt ihr eigentlich arbeitet. Das kann bestimmt auch interessant sein, wenn man jetzt gerade uns zuhört. Und was ihr mit dem Hebammenprotest genau ja bewirken wollt, was eure größten Anliegen sind.
Okay, also ich kann schon mal sagen, wo wir sind. Ja. Wir befinden uns in Frankfurt am Main, einer sehr großen Stadt mit sehr wenigen Hebammen. Also hier ist die Situation leider so, dass fast 50% der Frauen, also jede zweite Frau, keine Hebamme findet. Das ist sicherlich in anderen Gebieten noch anders in Deutschland, aber hier in Frankfurt, ja, bekommt man so zwischen 2 bis 10 Anfragen pro Tag, die man dann leider ablehnen muss in der Regel. Mhm. Genau, und ja, ich arbeite, wie gesagt, hier in Frankfurt in einer großen Klinik und die Eva und die anderen Kolleginnen in der Praxis hier in einem nordwestlichen Stadtteil von Frankfurt. Also wir können uns hier unser Gebiet auch so ein bisschen eingrenzen und aussuchen. Genau. Möchtest du was zum Hebammenprotest sagen dazu noch?
Genau, der Hebammenprotest, das ist ein Instagram-Account, der existiert, der heißt @Hebammenprotest. Es gibt auch eine Webseite dazu, die heißt erstaunlicherweise www.hebammenprotest.de. Und das Ganze ist entstanden aus einer Facebook-Gruppe, die gegründet worden ist von 1 oder 2 Kolleginnen. Aus ganz Deutschland im Übrigen. Also wir haben eine Kollegin in Wuppertal, wir haben eine Kollegin am Bodensee, wir haben eine Kollegin in Frankfurt, wir haben eine Kollegin in Berlin, wir haben eine Kollegin an der Nordsee, in Sachsen, Thüringen, überall verteilt. Und aus dieser Gruppe heraus hat sich quasi ein Zoom-Meeting gegründet, das am Anfang tendenziell etwas wirrwarr war und so im Laufe der Zeit hat sich ein bisschen rauskristallisiert, quasi wer Lust, Zeit, Kraft, Muße hat, da ein bisschen was reinzupulvern. Wir haben uns in Untergruppen aufgeteilt, verschiedene Themen zu bearbeiten. Also es gibt zum Beispiel ein Website-Team, es gibt ein Team für Social Media, da bin ich jetzt drin. Es gibt ein Team für Finanzierung, Recht, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und da haben wir halt quasi eine Kerngruppe von aktuell 15 Kolleginnen, die das alles wuppt. Und eine von uns hat auch dich kontaktiert. Und wir sind hart glücklich, dass du dich bereit erklärt hast, uns da diesen Support zu bieten mit deiner Reichweite, deiner tollen Message, dich uns da anzuschließen.
Ja.
Genau. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet.
Ja, genau, also
Ziele, ne?
Genau. Also da auf jeden Fall. Ich hake mal kurz ein. Das ist mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch an dieser Stelle das gerne nochmal deutlich sagen, dass es so wichtig ist, euch und eure Arbeit zu unterstützen. Und zwar, das Problem ist ja häufig, dass die Frauen und die Familien in der Situation der Schwangerschaft in diese Bredouille geraten können, dass sie keine Hebamme finden zum Beispiel. Manche finden ja auch oder viele finden ja auch Hebammen und dann kommt die Geburt und da haben sie wieder oft Kontakt zum Hebammenmangel und zu den widrigen Umständen. Und dann sind sie vielleicht ganz entgeistert oder haben das mal so erlebt und würden eigentlich gerne was machen, aber sind dann ja im Wochenbett und dann geht's ja weiter. Ja, dann haben sie ein Kleinkind und ein Säugling, ein Kleinkind. Und dann darüber wird es oft vergessen, sich für euch stark zu machen und auf die Straße zu gehen. Und mir ist das so, so, so wichtig. Und deswegen, also alle, die jetzt gerade zuhören oder auch zuschauen, bitte, bitte engagiert euch, macht mit bei dem Hebammen-Protest, egal ob ihr gerade schwanger seid oder nicht. Das ist einfach super, super, super wichtig für den Start ins Leben, dass ihr gute Arbeitsbedingungen habt. Also an dieser Stelle nochmal wirklich ein großes Appell. Genau, und jetzt habt ihr recht. Also ich würde total gerne wissen, worum geht's euch? Was sind eure Punkte, für die ihr kämpfen wollt und müsst und sollt.
Ja, vielen Dank, liebe Christine, auch für die tollen Worte. Ja, für den freiberuflichen Bereich würde ich einfach mal losbrüllen.
Ja, bitte.
Ich würde gerne brüllen. Ich versuche, das gesittet von mir zu geben. Mhm. Es geht uns darum, dass wir faire Bedingungen möchten. Das ist vor allem leider die Vergütung, also die Bezahlung. Let's talk about money.
Ja.
Wir haben seit 2017 keine Gebührenerhöhung erhalten, gar nicht. Alle haben mitgekriegt, dass aufgrund der politischen Lage die Nebenkosten stark gestiegen sind, ne? Also sowohl zu Hause als auch wenn man eine Praxis führt, Heizkosten, Elektrizität und so weiter. Wir haben eine ordentliche Inflation. Da gibt's überhaupt gar keinen Ausgleich für uns, 0,0. Es gibt Gebührenverhandlungen, die laufen seit 2019 bereits mit den Verbänden und dem GKV, Spitzenverband. Und diese Gebührenverhandlungen laufen extremst zäh und da tut sich nichts. Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht in der Verbandsarbeit involviert. Wir wollen auch überhaupt nicht ein Verband sein. Wir wollen auch nicht dem Verband reingrätschen oder den Verbänden reingrätschen. Im Gegenteil, wir wollen einfach die Stimme lauter werden lassen. Wir wollen, dass es Menschen bewusst ist, was da passiert und was schief läuft, dass einfach vielleicht auch die Verhandlungen ein bisschen beschleunigt werden. Es gab ja schon diese Erhöhung zum 1. April diesen Jahres, die tatsächlich ohne Schiedsstelle abgeschlossen wurde. Das war wohl ein Signal an uns, dass da Bereitschaft besteht, worauf wir sehr hoffen. Aber von 5% haben wir noch nicht mal einen Inflationsausgleich. Das muss man ganz klar sagen, ne? Also das ist hat sicherlich auch bei einigen Kolleginnen zu starkem Unmut gefühlt, weil die meinten ganz ehrlich, was soll ich mit 5% mehr von wenig? Ne? 5% mehr von wenig ist wenig.
Ja, ja.
Und auch die Erhöhung 2017 war ein Witz, die wir dort bekommen haben. Auch das war schon ein Späßchen, ne?
Ja, ihr werdet ja auch eh nicht gut bezahlt. Also genau. Das muss man ja eh auch schon mal sagen. Vielleicht wollt ihr da ja auch nochmal ein paar Zahlen auf den Tisch legen, dass man überhaupt eine Idee hat, wie viel bekommt ihr eigentlich.
Ja, also ich denke,
ist ja wirklich ein Witz. Ja.
Das Prägnanteste sind, glaube ich, die Dinge, die sehr, sehr viele Familien auch betreffen. Das sind zum einen die Kurse, ob das jetzt Geburtsvorbereitungskurse sind oder Rückbildungsgymnastik. Da arbeiten wir, wenn wir mit der alten Zahl arbeiten, bis 31. März diesen Jahres reden wir von 7,96 Euro pro Stunde brutto. Sinne von Umsatz. Das bedeutet, in diesen 7,96 Euro ist alles drin. Die Raummiete, die administrative Tätigkeit, überhaupt den Kurs zu bewerben, online zu stellen, die Frauen sich anmelden zu lassen, die Anmeldung in mein Abrechnungssystem einzupflegen, Quittierungszettel auszudrucken, hinterher die Abrechnung zu machen. Dann gibt es noch das Problem, dass nur die Kursstunden vergütet werden, die von der teilnehmenden Person unterschrieben worden sind. Und wir wissen alle, wie das ist, ne? Die muss anwesend gewesen sein. Natürlich wird mal eine Frau krank, es wird ein Baby krank, eine Person krank und die Frau, der Person kann am Kurs nicht teilnehmen. Das bedeutet für mich, ich kriege das Geld nicht. Was für mich dann bedeutet, ich verabrede das vorher mit den Teilnehmenden, dass dann die Gebühr von knapp 10 € selbst zu tragen ist. Und dann muss man diskutieren, weil da sehr wenig Verständnis aufkommt dafür, weil ich war doch krank. Und es ist natürlich eine Ungleichbehandlung im Vergleich zum Beispiel zu PräventionskursanbieterInnen, wo man halt mit einer 80-prozentigen Kursteilnahme, die von der Kursleitung durch ein Häkchen in der Regel quittiert wird, nicht durch Unterschriftenzettel wie bei uns, die dann ausreicht für die Erstattung durch die Kassen. Und unsere Kurse sind gedeckelt auf eine maximale Teilnehmerzahl von maximal 10. Auch das ist natürlich völlig unfair und Ungleichbehandlung, weil das gilt für PräventionskursanbieterInnen meines Wissens nach nicht. Das andere ziemlich große Problem, was ich denke, was eigentlich zu offenen Mündern bei jedem führen müsste, der das mitkriegt, ist die Wochenbettbetreuung. In alten Zahlen reden wir von 38,76 Euro, in neuen Zahlen von 40 Euro und ein paar zerquetschten.
38,46.
Also noch weniger. Ever, genau. Also wir sind jetzt mit den 5% mehr bei um die 40 Euro. Und ein paar zerquetschte Cent für einen Wochenbettbesuch. Und das ist egal, wie lange er dauert.
Ne? Also in diesem Wochenbett. Inklusive Anfahrt.
Die Anfahrt wird mit einem kleinen Centbetrag für das Wegegeld vergütet. Natürlich pro Kilometer, ja. Pro Kilometer, wenn du lange fährst und auf Land bist und schnell fahren kannst, unter Umständen nett sein kann. Wenn du in einer Großstadt bist und fährst sehr wenig Kilometer, suchst aber dafür dir einen Wolf an Parkplatz. Und läufst dann vielleicht auch nochmal, weil der Parkplatz nicht direkt um die Ecke war, nochmal ordentlich Minuten zu der Familie hin. Und dann ist das natürlich nicht abgebildet mit 81 Cent pro Kilometer Wegegeld. Braucht man nicht drüber reden. Getankt oder geladen werden muss das Fahrzeug auch. Oder ich schwinge mich aufs Rad oder ne, wie auch immer. Das bildet natürlich die Kosten nicht ab. Auch das ist ja nicht gestiegen. Und für diese Summe von, wir reden jetzt roundabout 40 Euro, um es einfach zu machen, versorgen wir Mutter und Kind und das zweite Elternteil, wenn es eins gibt. Weil das ist ja auch noch da drin. Da, das wird überhaupt nicht abgebildet. Natürlich haben Väter oder Co-Mütter auch Fragen. Die gehören ja dazu. Du kannst ja nicht diese Symbiose Familie zerreißen und sagen, ich bin für dich nicht zuständig. Deine Kasse zahlt mir ja nichts. Ne? Das bedeutet faktisch, ich versorge 3 Personen. Ich versorge ein Neugeborenes. Laura legt mir gerade hier eine Schulter.
Ist doch richtig
auf die Schulter, weil ich ja, muss anfangen aufzuregen.
Nein, ich finde das richtig. Ich finde das richtig, dass du dich aufregst in dieser Podcast-Folge. Das soll auch so sein. Ja, nein, weil wenn man jetzt hier ruhig und nett und sitzsam hier spricht, dann kommt ja die Dringlichkeit gar nicht so rüber, wie sie rüberkommen soll. Also ich finde das überhaupt nicht schlecht, da jetzt auch mal Emotionen rauszulassen.
Ja, weißt du, Christine, es ist halt auch einfach nicht egal. Es macht einen Unterschied und es weiß jeder Mensch, der mal im Wochenbett war, weiß, wie porös man in dieser Zeit ist, wie aufnahmefähig Menschen, die geboren haben, in dieser Phase sind, ne, wie die Emotionen einfach auf dich einprasseln und aus dir heraus sprudeln. Und in dieser Phase brauchst du doch jemanden, der zugewandt zu dir ist, der nicht auf die Uhr gucken muss, aber das kannst du faktisch eigentlich nicht leisten. Ne? Es gibt keine zeitliche Vorgabe für diese Zeit, das gibt es nicht. Das hat mal jemand ausgerechnet, das sind so zwischen 20 und 35 Minuten, die sich lohnen müssten. Hast du mal versucht, in 30 Minuten eine Wöchnerin adäquat zu betreuen? Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Da darf nichts schieflaufen, ansonsten kannst du das nicht leisten. Ja. Was für uns faktisch bedeutet, ich denke, unsere Kolleginnen sitzen hier im Hintergrund auf dem Sofa, die nicken. Für uns bedeutet das, wir verschenken jeden Tag Lebenszeit.
Ja. Frei, also kostenlos. In unserer Freizeit kostenlos, ohne Bezahlung.
Ja.
Und in diesem Geld ist ja die Abrechnung auch noch drin, ne? Dafür sitze ich ja auch noch am Computer und lese den scheiß Zettel ein und schicke dann den Scheiß an die Abrechnungsstellen.
Danke. Ja. Ja, ja.
Also die Lage ist wirklich prekär.
Und das über Jahre hinweg, ne? Also wenn das jetzt irgendwie was Neues wäre, was nicht schon über Jahre hinweg sehr viele Körner kosten würde. Ich meine, man sieht an Evas Reaktion gerade, wie nah ihr das geht, weil sie das eigentlich gerne leisten würde und das auch meiner Meinung nach wirklich toll macht mit den Familien und jeder sich glücklich schätzen kann, wenn er so eine Hilfe an der Seite hat. Mhm. Aber wenn da halt einfach das da dran gespart wird, dann weiß ich nicht, für was wir präventiv oder generell für Familien noch etwas tun möchten.
Ja, oder können. Also was kann man da noch machen? Weil der Punkt ist, wenn du davon nicht leben kannst,
ja,
von einer guten Arbeit,
ja,
die länger dauert als eine halbe Stunde, ja, was
dann
total,
du entweder eine Scheißarbeit oder du zahlst drauf.
Das meine ich halt, wenn du nicht davon leben kannst, von eine gute Arbeit zu machen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und da sind wir noch nicht bei der Wertschätzung. Da sind wir noch nicht bei der Wertschätzung eurer Arbeit. Weil wir sind hier in einem kapitalistischen System und man wird wertgeschätzt über finanzielle, also Leistung, so ganz klar, über Geld. Und was ist das eben für eine Wertschätzung für eure Arbeit, die so wichtig ist, so, so wichtig ist für Familien, für den Beginn des Lebens und eine riesen Umbruchssituation für Familien. Es ist einfach wie ein Fußtritt, so. Und deswegen kann ich all die Emotionen auf mehreren Ebenen so gut verstehen. Sie sind so angebracht.
Absolut. Das sind ja auch alles so Dinge, die reinzählen, wenn du im Auto sitzt, vom einem Termin zum nächsten. Du bist schon 10 Minuten zu spät. Du weißt genau, ah, die warten schon auf mich und jetzt komme ich hinten raus wieder noch länger. Ich kann das wieder nicht effizient gestalten. Ich zahle jetzt wieder drauf. Da hast du sowieso schon so eine, also deine Belastungsgrenze ist schon erreicht. Diese Stress, ne, ist komplett da. Und dann wird's ja nicht besser. Dann kommst du in die Familie rein, brauchst eigentlich selber gerade erstmal eine Minute, um irgendwie dich zu akklimatisieren und dich zu resetten und hast dafür überhaupt gar keinen Raum, weil du musst ja weitermachen.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Und dann darf man halt krass nicht vergessen, dass wir haben Fortbildungspflicht, das finde ich sehr gut und sehr richtig.
Ja.
Diese Fortbildung musst du natürlich bezahlen. Ne? Weil es darf auch nicht irgendeine sein, das müssen natürlich anerkannte Stunden sein, ein Anteil davon muss Notfallfortbildungsstunden erfüllen, also was zum Beispiel jetzt Neugeborenen, Reanimation angeht, aber auch die kritisch Kranke, Schwangere oder Wöchnerin und so weiter, ne? Das ist natürlich klar. Du musst dich irgendwie up-to-date halten, du hast Fixkosten, ne? Es gibt die Rentenversicherungspflicht. Es gibt natürlich die Krankenversicherung, wenn du komplett freiberuflich bist, latzt du natürlich den, was angestellte Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil nennen würden. Das bedeutet in der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung im Moment meines Wissens nach über 1.000 Euro pro Monat, nur für die Krankenversicherung. Rentenversicherung kommt on top und dann haben wir noch die Pflicht der Berufsunfallversicherung, das sind paar hundert Euro im Jahr, aber natürlich, das sind, ne, auch, dann musst du noch irgendwie abrechnen, dafür brauchst du ja ein System, was natürlich auch Geld kostet, selbstverständlich, völlig klar, auf welche Art auch immer. Und dann haben wir, ja, dann haben wir noch nichts gegessen. Wir haben noch nicht gewohnt.
Keine Rechnung geschrieben.
Noch nichts gemacht und das darf einfach nicht wahr sein. Und dann ist es natürlich auch ein Problem, dadurch, dass manche Kolleginnen vielleicht auch einfach nicht in der Lage sind, die Arbeit so zu machen, wie es eigentlich, ich sage jetzt mal Beispiel, sehr prägnant, Stillprobleme. Wenn du ein Stillproblem hast und du möchtest dann eine gute Stillberatung machen, brauchst du Zeit. Du brauchst natürlich auch das Wissen. Ich gehe davon aus, dass wir als Hebammen genau die richtigen Ansprechpartnerinnen sind im Bereich Stillprobleme. Ja. Das ist einer unserer Kernthemen. Wie willst du dir die Zeit nehmen? Und dann geht's dann los, dann gibt es so Splitterberufe oder Splitterpersonen, die dann irgendwie so Anteile unserer Arbeit quasi übernehmen zum Selbstkostenpreis für die Eltern. Dann reden wir von, ich gebe mal so roundabout 80 Euro die Stunde, wo du dir dann eine private Stillberaterin ins Haus holst, du als Beispiel. Ne? Oder Menschen, die dann wie auch immer im Bereich Wochenbett, Geburt, Geburtsvorbereitung kommen und eben ihre eigenen Preise machen können, was wir eben nicht können, durch die Hebammengebührenordnung. Wir nicht dürfen.
Ja.
Zuzahlungen zu Gebühren der gesetzlichen Krankenversicherung erheben, ist selbstverständlich auch nicht in Ordnung, finde ich auch richtig. Ne, es sollte selbstverständlich klar sein, dass jede Person, die in Deutschland ein Kind bekommt, diese Hilfe bekommen kann. Niedrigschwellig. Das ist ja der Sinn der Sache. Wir haben ja einen ganz großen Auftrag in der Primärprävention. Unser Job ist es nicht, Dudu zu machen, wenn irgendwas schief läuft. Unser Job ist es eigentlich schon, die schwangeren Frauen durch die Schwangerschaft so zu begleiten, dass sie möglichst gesund in die Geburt und ins Wochenbett geht, dass sie gesund durch die Schwangerschaft geht, dass sie gut beraten, also ich meine mit gesund, nicht nur körperlich gesund, sondern auch psychisch gesund, dass sie mit Zuversicht durch diese Zeit gehen kann, ne? Dass sie ausgestattet wird mit Wissen, was sie leicht und niedrigschwellig anwenden kann. Da sind wir ja die Personen. Wir gehen in die Haushalte, wir sehen die Zustände. Wir können direkt im Haushalt sagen, hier, bitte, da müsstest du noch mal ein bisschen justieren, das wäre wichtig. Ne? Ich glaube nicht, dass das ersetzbar ist. Und ich finde das sehr, sehr gut und richtig, dass es eine Leistung der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung ist. Ja. Ich weiß nur nicht, wie das weitergehen soll, wenn wir zu diesen Preisen arbeiten.
Ja, und es springen ja auch immer mehr ab. Also es gibt immer weniger Hebammen. Ich weiß das aus den Hebammenausbildungen oder aus dem Studium, dass viele einfach gar nicht weitermachen und sagen, nee, ich mach's jetzt doch nicht oder ich mach's nur so halb oder irgendwie so. Also auch Laura, willst du dazu auch mal was sagen, wie die Umstände so sind in der Klinik? Weil ich weiß, dass ich mal mit so einem Hebammenkurs, da hatte ich so eine Fortbildung gegeben und da ist wirklich ein minimaler Prozentsatz überhaupt in die Klinik gegangen danach. Alle anderen haben gesagt, nee, das mache ich nicht. Das habe ich jetzt alles lang genug und da will ich überhaupt nicht mehr hin zurück. Und das ist auch was ich total gerne meinen Teilnehmerinnen und auch Podcast-Hörerinnen sagen möchte und sage. Ihr könnt alle dankbar sein für jede einzelne Hebamme, die noch unter diesen Umständen arbeitet, sowohl außerklinisch als auch in der Klinik.
Ja.
Das sind alles Menschen, die das mit totalem Herzblut machen und die das machen trotz der widrigen Umstände. Und wenn dann mal jemand irgendwie ruppig wirkt oder irgendwas, hat das eigentlich in der Regel nie was zu tun mit der Schwangeren, die da kommt und vielleicht zur Geburt kommt oder so, sondern mit den Umständen, die so belastend sind, dass das einfach auch aufs Nervensystem drückt, ja.
Total.
Ja.
Also was ich noch berichten kann, ist, dass es wirklich deutlich weniger Bewerber gibt für die Ausbildungsplätze. Also das ist ja inzwischen Studium und die Universitäten suchen händeringend geeignete Studenten. Ja. Wir sprechen davon, dass in der Regel früher ein Jahr Praktikum oder sowas vorausgesetzt wurde oder vielleicht auch schon eine frühere medizinische Ausbildung als medizinische Fachangestellte oder als Abitur. Krankenschwester. Wir mussten Abitur haben, um die Ausbildung sozusagen beginnen zu dürfen. Ich kann mich erinnern, als ich 2011 angefangen habe zu lernen, waren das 1.500 Bewerber auf 15 Stellen. Ich bin selbst über eine Warteliste nachgerückt und kann mich noch wirklich gut erinnern, das war wie ein Sechser im Lotto für mich, dass ich diese Ausbildung machen darf. Seitdem hat sich sehr viel getan und es werden teilweise Studierende gesucht, die das noch machen.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch so, jemand, der das nicht aus voller Überzeugung lernen möchte, hat natürlich eine andere Arbeitshaltung als jemand, der das macht, um vielleicht mal zu gucken, ob das was für ihn ist. Also wenn dieses Praktikum nicht stattgefunden hat oder irgendwie ein FSJ oder sonstiges, dann haben wir auch eine andere Qualität an Bewerbern. Das ist einfach so.
Ja.
Und das ist das, was ich erlebe in der Klinik. Ich arbeite auch in einem Haus, wo Studierende ausgebildet werden, in ihren Praxiseinsätzen. Es hat sich seit dem Studium ein bisschen verändert. Die haben schon auch immer noch Praxisblocks, in denen sie bei uns sind. Ich kann sagen, ohne die wäre unsere Arbeit noch weniger möglich. Also ich kann mal von meinem letzten Dienst am Sonntag beschreiben. Wir hatten eine Studierende und wir waren drei Hebammen und hatten, ich glaube, 14 Patientinnen. So sieht ein Tag am Wochenende in der Klinik aus mit einem Assistenzarzt und einem Oberarzt im Dienst. So. Wenn wir diese Studierende nicht gehabt hätten, hätten wir noch nicht mal eine Frau aus dem Kreis ja wieder auf Station verlegen können oder sonstiges, weil irgendeine Kollegin stand immer fest bei einer Geburt oder bei einem Notfall oder im OP. Wir sprechen davon, dass wir damit rechnen, dass in einem Dienst neben den Hebammenstudierenden arbeiten, die eigentlich nur lernen sollen.
Ja.
Also natürlich gehen die uns zur Hand und natürlich macht man in der Ausbildung vielleicht auch mal, ja, niedere Tätigkeiten, aufräumen, auffüllen. Das sind alles Dinge, die mussten wir auch lernen. Ich finde, das gehört dazu, ist ganz wichtig, aber das sollte nicht ausschließlich der Fall sein, sondern wir müssen die auch mitnehmen. Wir müssen die Zeit dafür haben, den adäquat die anzuleiten, denen die Chance zu geben, praktisch ihre Erfahrungen zu sammeln. Und das ist selten gegeben. Sehr, sehr selten. In dem ganzen Trubel, der sowieso schon stattfindet. Und ich möchte die Kurve noch mal kurz zurückschließen zu dem Thema, wo Eva angesprochen hat, dass sie die Frauen durch die Schwangerschaft vorbereitet, die dann zur Geburt kommen sozusagen in den Kliniken. Ich meine, wir haben leider das Problem in Deutschland, dass, was heißt Problem? Also meiner Meinung nach haben wir nicht den Luxus, jeden Geburtsort frei zu wählen, denn in vielen Gebieten in Deutschland gibt es auch keine Hausgeburtshilfe mehr oder Geburtshäuser oder ähnliches. Sprich, wir haben viele Kliniksgeburten und dadurch bereiten wir unsere Frauen halt oft auf die Kliniksgeburten vor. Mhm. Und weshalb ist das so wichtig und weshalb möchte ich das jetzt nochmal ansprechen? Weil in der Klinik geht das Ganze weiter. Mit auf einmal hat man einen Säugling. Wie muss ich den jetzt eigentlich stillen? Wie wickel ich den? Wo fasse ich den an? Muss der warm gehalten werden? Was muss ich jetzt eigentlich machen? So, und dann kommt die Frau nach dem Kreißsaal meistens so nach 2-3 Stunden auf Station und dann ist da eine Schwester für mindestens 20 Frauen. Vielleicht 2 oder 3 Schwestern für 40 bis 50 Frauen in größeren Kliniken. Aber das ist ja auch nicht die Welt. Es gibt Stillberaterinnen, die sind aber natürlich dann auch nicht immer da. Und da geht das Ganze weiter. Und weshalb es so wichtig ist, den Leuten vorher schon Informationen an die Hand zu geben. Mhm. Weshalb wir unsere Tätigkeit eigentlich so viel mehr präventiv machen als dann reaktiv, ne? Also wenn wir unsere Leute gut vorbereiten, das ist auch das, was wir in der Wochenbettpflege, glaube ich, erleben. Wenn die gut vorbereitet sind, dann haben wir wesentlich weniger Probleme. Dann können die besser stillen. Wir wissen, es ist so wichtig, dass wir in den ersten paar Stunden das Kind häufig anlegen. Eine Frühfütterung bei Diabetes etc. Da ist in der Klinik gar nicht immer Zeit für. Also mir tut es auch in der Seele weh, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich werde es jetzt nicht nach 30 Minuten schaffen, dieses Kind adäquat an die Brust zu bringen. Und ich habe keine Zeit, die Mutter so weit anzuleiten, das zu machen, weil ich schon wieder bei der nächsten Geburt stehe oder irgendwie die nächste Aufnahme machen muss. Also auch in der Klinik ist es nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Ding, weil es da wirklich brennt, weil es viel zu wenig Leute sind. Und da ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wir haben ja in Deutschland eine S3-Leitlinie, die wirklich gut ausgearbeitet ist, die alle Kliniken nehmen könnten und sagen könnten, so möchten wir die Hebammenarbeit bzw. die Geburtshilfe in unserem Haus gestalten. Ich habe das Glück, ich arbeite in einem Haus, in dem Geburtshilfe sehr groß geschrieben wird. Ich habe einen Chef, der wirklich Geburtshelfer aus Passion ist und da sehr drauf achtet, aber eine 1:1 Betreuung, wie in dieser S3-Leitlinie beschrieben ist, können auch wir nicht leisten.
Ja, und das soll ja der Sicherheitsfaktor schlechthin Sicherheit sein.
Für die Mutter und Kind.
Für Mutter und Kind, ganz genau. Und da ist dann ja auch die Diskussion, ist jetzt die außerklinische Geburtshilfe wahnsinnig unsicher im Vergleich zur Klinik, wo ich so sage, naja, in der außerklinischen Geburtshilfe hast du die 1:1 Betreuung, ne? Ja. Also klar, du hast dann die
Wege. Sogar 2:1.
Oder auch 2:1 am Ende dann der Geburt und so, ne? Und du hast dann zwar den Weg in die Klinik im Zweifel, aber wenn du eine Hebamme für 5 Geburten parallel hast in der Klinik, hast du einfach alles andere als eine 1:1 Betreuung, ne? Und das ist einfach ein Risikofaktor. Und der muss auch gesehen werden. Und die Arbeit als Hebamme ist so unattraktiv geworden, dass es eben auch wenig Menschen gibt, die dafür bereit sind, das eben zu machen. Ne?
Ja, wir haben ja eine durchschnittliche Verbleibedauer meines Wissens nach von circa 7 Jahren im Beruf.
Wahnsinn.
Es sind halt auch wirklich viele Kolleginnen, die nach der Ausbildung oder nach dem Studium überhaupt nicht mehr in den Kreißsaal gehen, weil sie einfach nicht können, weil sie es mental nicht schaffen, diesen Zuständen standzuhalten. Also ich muss auch sagen, dass ich vor jeder einzelnen Kollegin, die in diesen Zeiten in einem Kreißsaal arbeitet, meinen inneren Hut ziehe. Äußeren habe ich jetzt gerade keinen, aber ich knie wirklich nieder und ich sage auch das den Frauen in den Kursen, Leute, niemand will euch was Böses. Ne, es wird ja auch leider, und das muss ich sagen, das möchte ich auch gerne sagen, das stört mich sehr, in Social Media vor allem, dass quasi latent oder nicht latent unterstellt wird, dass man immer aufpassen muss, dass einem nicht jemand was Böses tut. Ne? Die Hebamme als Störfaktor im Kreißsaal, die Hebamme als Störfaktor in der Schwangerenvorsorge oder wir sagen ja gern Schwangerenvorfreudeuntersuchung. Die Hebamme als Störfaktor im Wochenbett, die dann nur ankommt mit Zahlen und Stress macht. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Wir sind kein Störfaktor und niemand, der sich in diesen Zeiten diesen Gegebenheiten aussetzt, der hat Bock drauf. Der hat Bock drauf, das trotzdem zu machen. Ne? Ich bin trotzdem Hebamme, weil ich das möchte und ich möchte mein Bestes geben und ich möchte wirklich jeder Person, die ich betreue, zugewandt erscheinen. Ob das immer möglich ist, zu 100%, auch ich bin Mensch, weiß nicht. Aber das ist das Ziel und auch eine angestellte Hebamme im Kreißsaal. Also so geil ist es nicht, sich da die Nächte um die Ohren zu schlagen, 8 Stunden nicht Pipi machen zu gehen, nicht mal ein Glas Wasser zu trinken.
Keine Pause.
Dann noch zu sitzen, zu dokumentieren, plus Ambulanz, plus ne, Schränke ausräumen. Und wenn es nachts ist und du hast keinen Putzdienst, putzt du den Kreißsaal. Ich meine, so ist doch die Realität.
So ist die Realität.
So ist die Realität. Das macht nur deswegen überhaupt noch jemand, weil es ein saugeiler Job ist und weil man Lust darauf hat. Und dieses Unterstellen von, man muss einfach immer nur sich schützen vor den bösen Übergriffen, das finde ich absolut falsch. Es gibt sicherlich vereinzelt schwarze Schafe, sicherlich auch in unserem Beruf. Aber die allergrößte Mehrheit der Hebammen, und ich glaube, wir sind sehr gut vernetzt, wir kennen wirklich viele Kolleginnen, die macht das wirklich mit großem Respekt vor Personen, vor Menschen, vor deren Intimsphäre, vor deren Wünschen, Bedürfnissen, und Besonderheiten. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn diese Wertschätzung uns entgegenkommt, natürlich monetär, aber eben auch fachlich, sachlich, menschlich, dass das einen Unterschied machen würde. Ne? Mhm. Diese Unterstellung, ich meine, kannst dir denken, was uns da so vorschwebt, ne? was schwierig ist, wenn wirklich unterstellt wird, Hebammen haben keine Ahnung vom Stillen, die machen nur Stress und die Probleme bei Geburten entstehen nur durch Hebammen, so ist es nicht, leider.
Im Gegenteil. Leider. Im Gegenteil. Also es ist einfach super, super wichtig. Ich bin ja was ich super kritisch sehe, sind so Alleingeburten und ich kann es verstehen, dass Frauen in die Bredouille kommen, dass sagen, ich möchte nicht in dieses System, ich habe Angst davor, mich diesen Gegebenheiten auszuliefern, nicht weil ich weil ich Angst habe, dass die Hebammen keine gute Arbeit machen, sondern dass es einfach viel zu wenige sind und dass man eben da in so eine dass man da vielleicht was erlebt, was man nicht erleben möchte oder so. Ich kann das nachvollziehen und ich finde es ganz schlimm, weil ich finde, wir lassen da Frauen sozusagen zum Teil alleine und super gefährliche Dinge tun für sich und ihr Kind, weil die Umstände so schlimm sind, dass sie nicht mehr Vertrauen haben in das Gesundheitssystem im Grunde. Und das deswegen, also ich finde euch und eure Arbeit absolut absolut wichtig, absolut
deine
wichtig
auch.
Und danke. Danke. Ja, ich arbeite ja von der anderen Seite. Ja, also ich denke, ich kann vielleicht so ein bisschen was abpuffern von diesen ganz schlimmen Situationen. Ich habe jetzt gerade einen Vortrag halten dürfen in München an der Klinik, wo ich angekündigt wurde, was total schön war von der Ärztin, die sagte, da war eben so eine Situation mit super, super, super vielen Leuten, die da waren und eben Hebammenmangel und so weiter. Und ein Paar, das eben toll trotzdem geschafft hat und sie sich gefragt hat, wie kann man denn in so einer Situation, wo noch nicht mal ein Kreißsaal frei war, sondern irgendwo halt ein Bett stand und wie geht das? Aber das ist die Realität manchmal, leider. Und trotzdem verstehe ich auch meinen Beruf nicht so. Ich möchte viel lieber. Ich möchte nicht am Ende die sein, die man dann noch braucht, weil man sagt, die Umstände sind so schlimm, dann brauchen wir unbedingt die Christine noch, die wenigstens die Frauen mental noch mal gut vorbereitet und da irgendwie abholt, weil das anders überhaupt nicht mehr traumasensibel irgendwie gehen würde, ja, sondern also, und das kann nicht sein. Also ich finde meine Arbeit wichtig so oder so, klar. Und ich finde eure Arbeit, danke, und ich finde eure Arbeit halt noch mal wichtiger. Also wirklich die absolut essentielle Arbeit, die in der Geburtshilfe vonstatten geht, ist eure Arbeit. Und ich wirklich, also mir kommt es hoch bei dem Gedanken, wie wenig ihr dabei zum Beispiel verdient. Das ist absolut nicht gerechtfertigt. Und mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren, was sind eure Forderungen? Hebammenprotest steht da drüber sozusagen als Überschrift und ich warte seit Jahren darauf. Ich habe gesagt, oh, wann kann ich mich irgendeinem Hebammenprotest anschließen? Und endlich kam die Anfrage. Also ich bin da wirklich jetzt sehr, sehr dankbar. Genau, weil ihr natürlich auch keine Zeit habt. Das ist ja auch so scheiße, ja? Also auf gut Deutsch gesagt, weil ihr werdet so klein gehalten, ihr seid so im Stress, in eurem Alltagsstress, dass ihr noch nicht mal die Zeit und die Kapazität habt, auf die Straße zu gehen. Und das ist ja so brutal, ja?
Ja, Fakt ist, letztendlich bringt's ja nichts. Wenn wir freiberuflich auf der Straße stehen, habe ich jeden Tag, den ich auf der Straße stand, nichts verdient. Ich stand schon mehrfach auf der Straße. Die letzte Demo war irgendwie Roses Revolution, March of Roses Frankfurt, irgendwann vor Corona, I don't know.
Ja.
An einem Samstagmittag zu einer wundervollen Zeit, bestes Wetter, Christine. Mhm. Frankfurt hat über 700.000 Einwohner. Es standen 36 Personen da.
Ja, scheiße.
Davon 80% Hebammen, HebammenpartnerInnen und Hebammenkinder und 5 betreute Frauen. Da habe ich beschlossen, das mache ich nicht mehr.
Ja, verstehe ich.
Ich stehe nicht mehr in meiner Freizeit für fremde Menschen auf der Straße. Ich stehe jetzt in meiner Freizeit für fremde Menschen gerade vor so einem Podcast-Dingsi. Und plane in sehr, sehr vielen Abend- und Nachtstunden seit Mitte Februar Social-Media-Aktionen und mehr, schreibe Texte und beteilige mich da an diesen Sachen. Und was jetzt rausgekommen ist, ne, angestellte Hebammen können auch nicht protestieren, es funktioniert ja nicht mit einem Arbeitsvertrag.
Ja.
Es sei denn, du bist in Verdi organisiert, aber auch dann letztendlich machen wir uns nichts vor. Wir sind Hebammen. Wenn wir nicht arbeiten,
verdienen wir kein Geld.
Verkackt irgendwo vielleicht ein Baby oder eine Frau.
Das ist der Punkt. Und das habe ich eben schon öfter gehört. Natürlich, dass die gerade, also überhaupt in der Pflege und so weiter, ne, so Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, immer einfach in erster Linie daran denken, wen lasse ich da jetzt alles alleine? Also ihr könnt nicht einfach so eure Arbeit niederlegen. Ja. Und das ist,
wir können das nicht
und eigentlich wollen ein wir riesiges, das auch nicht. Ja, und das ist ein riesiges Problem, weil wir diesen Druck, der müsste eigentlich aufgebaut werden. Meine Frage nochmal an euch. Ja. An wen richtet sich der Protest? Wer soll sich, was soll passieren? Was sind eure Forderungen? Und vor allem auch, wenn jetzt Leute ganz gespannt zuhören uns und dem, was wir da sagen, was können wir tun, um euch zu unterstützen?
Ja. Wir haben uns das so ausgedacht, dass das statt einer Protestaktion auf Plätzen stehend, mit Pfeifen und so, ein medialer Protest sein soll. Wir wünschen uns eine extrem große mediale Präsenz und Aufmerksamkeit und haben im Rahmen dessen eine Aktionswoche gestartet. Die beginnt dieses Jahr am 5. Mai, das ist der Welthebammentag, und endet am 12. Mai, das ist der Muttertag, also der deutsche Muttertag. Mhm. Und in dieser Woche wird es von unserer Seite auf der Webseite und in unserem Instagram-Account jede Menge Anregungen geben, wie ihr uns eben alle unterstützen könnt. Und alle meint alle. Das kann ein Onkel sein, das kann ein Schulkind sein, das schon sprechen kann, oder ein Kindergartenkind. Das kann eine Kollegin sein, eine Mutter, eine werdende Mutter, eine Großmutter, eine Nichte. Wer immer möchte, wer sich angesprochen fühlt, jeder Mensch ist quasi möge sich aufgerufen fühlen, sich zu beteiligen. Mhm. Gibt's ganz niedrigschwellige Angebote. Zum Beispiel wird es Fotos geben, die man einfach in seinen Status stellen kann. Sind sehr schön geworden in meinen Augen, wo dann so ein Scancode drauf ist, den man abscannen kann. Dann kommt man auf die Website vom Hebammenprotest, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist super niedrigschwellig. Die Fotos werden zum Runterladen sein. Man kann die screenshotten von der Webseite, die sind freigegeben mit allen Bildrechten. Das ist so das niedrigschwelligste Angebot. Das könnte man als sein WhatsApp-Kontaktbild benutzen, als Facebook-Kontaktbild in seinen Insta-Story, als Bild in seinen Instagram-Account, TikTok, wo auch immer man möchte. Genau, sagte ich schon, glaube ich, oder Signal, was auch immer. Man kann die Bilder rumschicken, man kann sich das auf einen Sticker drucken. Das habe ich zum Beispiel gemacht als Anregung, kam von einer Kollegin aus Wuppertal. Hab Sticker damit drucken lassen, die werde ich verteilen und überall drauf pappen. Es gibt Poster auch zum Runterladen und zum Bestellen. Es gibt einen Spreadshirts-Shop, wo sich jeder Mensch, der Link ist auch im Instagram-Account und auf der Website dann zu finden. Da kann man sich Pullover, Taschen, T-Shirts, alles Mögliche mit dem Logo bestellen.
Also als erstes muss man eigentlich Hebammenprotest folgen.
Genau,
das ist natürlich das Wichtigste. Hebammenprotest folgen, Instagram-Account, liken. Da kriegt ihr alle Informationen auch ständig geliefert. Und dann müsst ihr uns einfach alle helfen, laut zu werden.
Genau.
Wir müssen diese Informationen allen geben. Und ob das die Oma ist oder der Onkel oder wer auch immer, alle müssen wissen, den Hebammen geht es schlecht, die Bedingungen sind katastrophal und wir brauchen Hilfe.
Ja. Wer ein bisschen mehr Lust hat, kann sich wie Christine hinsetzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Vielen Dank dafür. Wer auch ein bisschen mehr machen möchte, jeder Mensch ist aufgerufen dazu, ein kleines Video zu drehen, bitte hochkant, wenn es geht, gute Bild- und Tonqualität. Und da zum Beispiel in 3 Sekunden zu sagen, als Beispiel, wofür bin ich meiner Hebamme dankbar oder was wäre ohne Hebamme mit mir passiert. Man kann sich auch gerne von hinten filmen, wenn man nicht erkannt werden möchte, das ist völlig in Ordnung. Dieses Video darf per E-Mail geschickt werden an hebammenprotest@gmail.com oder ihr kontaktiert uns einfach über den Instagram-Account und wir sagen euch, wie das funktioniert. Das geht entweder dann per WeTransfer oder man kann das in eine Cloud reinladen. Da helfen wir euch dann gerne weiter, wie das zu uns kommt. Ihr könnt so ein Video auch einfach drehen, als Reel in euren Account stellt und uns taggen, @hebammenprotest, den Hashtag hebammenprotest benutzen, dann finden wir euch, reposten das super gerne. Das sind Sachen, die uns einfach helfen. Wir möchten in jedem Feed zu sehen sein. Wir möchten, dass jeder Mensch, der Social Media nutzt, über diesen Account stolpert.
Ja.
Und es sind wirklich Kleinigkeiten, die ihr machen könnt. Wir drehen auch im Hintergrund noch ein paar Videos, auch mit Hebammen. Da gibt's noch ein paar Aktionen. Jeder, der eine Idee hat, darf auch gerne sich an uns wenden. Wir kümmern uns. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist hebammenprotest@gmail.com. Der Account ist @hebammenprotest, Webseite www.hebammenprotest.de.
Ja.
Und vielleicht noch ein kleines Dankeschön darf ich loswerden an unsere Designerin Ulrike Bruchhaus, die uns die Kampagne entworfen hat, @Ulrike Bruchhaus bei Instagram, hat das Logo und die Kampagne entworfen. Ich finde es mega gut. Ja. Die wollte ich gerne noch erwähnt haben.
Ja,
genau.
Und wenn ihr dann diese ganze mediale Aufmerksamkeit bekommt, was ich natürlich hoffe, also auch wenn dieser Podcast hier erscheint, dann beginnt diese Hebammenprotestwoche. Das haben wir genau so getimt, dass das eben schön zusammenfällt. Richtet es sich auch an bestimmte Politiker, Politikerinnen, die ihr da ansprechen wollt? Oder geht es einfach erstmal darum, dass überhaupt die Gesellschaft wachgerüttelt wird ein Stück weit?
Wir haben auch Medien angesprochen. Es ist in dem Fall ein anderes Team, aber ja, auch PolitikerInnen wurden angesprochen, InfluencerInnen, alle möglichen Personen des öffentlichen Lebens werden angesprochen, kontaktiert. Die Rückmeldungen sind in der Mache. Wir hoffen, dass da auch noch ein bisschen was kommt.
Ja.
Genau.
Super. Super. Ja, ich, ihr seht, ich versuche auf jeden Fall, das gut mit zu unterstützen und finde es super, super wichtig. Und vielleicht gibt es noch was jetzt hier zum Ende der Podcast-Folge, was ihr gerne noch mitgeben möchtet oder was euch noch so auf dem Herzen liegt, was ihr noch sagen möchtet.
Wir sind immer noch sehr, sehr gerne Hebammen. Wir lieben unseren Beruf, aber der Idealismus bezahlt leider keine Rechnungen.
Ja.
Und wir brauchen Hilfe, damit wir weiterarbeiten können. Und ja, dazu brauchen wir euch.
Vielen Dank.
Ja, ich schließe mich an. Ich bin gerne Hebamme. Ich bin trotzdem Hebamme. Ich möchte auch bis an mein Lebensende gerne Hebamme bleiben können. Und ich danke jeder einzelnen Person, die 3 Sekunden ihrer Lebenszeit da reinsteckt und diese Story, die wir in unserem Account posten, zu reposten. Jeder kleine Klick hilft uns wirklich weiter. Ich bin sicher, dass eine mediale Aufmerksamkeit ein großer Schlüssel dazu ist, dass die Verhandlungen unterstützt werden, dass die Hebammenverbände Rückenwind bekommen und dass klar wird, dass wir nicht eine kleine Berufsgruppe sind, die nur 4% der Kosten im Gesundheitssystem verursacht, sondern dass wir einen riesigen Stellenwert haben und dass das, was wir tun, im Leben jeder Person, die ein Baby bekommt, einen riesigen Unterschied macht, ne? wenn man auf einer Party ist und sich als Hebamme zu erkennen gibt und da kommt Erna 75, safe erzählt Erna 75 dir von ihrer Geburtserfahrung.
Ja, absolut.
Und das darf uns nicht, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Es muss möglich sein, dass Menschen, die Kinder bekommen, mit einem guten Erlebnis aus dieser Zeit kommen. Und dafür sitzen wir hier.
Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Laura und Eva, für eure Zeit und dass ihr euch jetzt so engagiert. Ich bin sehr froh darüber und wünsche euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, liebe Christine. Dir auch weiterhin alles Gute und danke für deine tolle Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Ja, das war's mit der Podcast-Folge mit Eva und Laura. Wir haben über Hebammenarbeit gesprochen und die desolaten Zustände, die es gerade gibt für Hebammen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich angesprochen fühlst, jetzt auch dich zu engagieren, gerade in dieser Woche jetzt vom 5. bis zum 12. Mai und gerne auch darüber hinaus. Der Instagram-Account wurde ja jetzt schon häufiger erwähnt und auf meinem Instagram-Account die.friedliche.geburt werden wir natürlich auch den Hebammen-Protest-Account verlinken und es wird einen Post dazu geben. Bitte komm gerne auf Instagram und teile das gerne enthusiastisch und es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu teilen, E-Mails zu schreiben und. Es wurden ja jetzt einige Beispiele genannt, also engagiere dich gerne mit uns für die Hebammen und damit die Arbeitsbedingungen sich endlich, endlich verbessern. Ich danke dir schon jetzt von ganzem Herzen, wenn du das machst, wenn du das mitträgst und wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Bis bald, deine Christine.